Ich freue mich sehr, mit Johannes Tuchel, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier in der Stauffenbergstraße in Berlin, über nicht die großen Namen zu reden, sondern eigentlich über Menschen, über die wir vielleicht gar nicht so viel wissen, die aber gleichwohl in der deutschen Diktatur auch Widerstand geleistet haben, auch etwas erreicht haben und auf jeden Fall uns Vorbild geworden sind. Der Anlass ist allerdings vor 80 Jahren, nach 10 Jahren Nazi-Diktatur, Unterdrückung der Menschen, natürlich ihre Einschränkung, sie konnten sich gar nicht mehr frei äußern. 4 Jahre Krieg gab es eine der letzten großen Aktionen, wo Menschen jüdischen Glaubens in Berlin, die hier noch gelebt und gearbeitet haben, zusammengeholt, getrieben wurden, deportiert wurden und zumeist in Vernichtungslagern ermordet worden. Erstmal freue ich mich über unser Gespräch. Guten Tag, Professor Tuchel.
Guten Tag, Herr Wild.
Es war eine der letzten Aktionen, aber es war sehr auffällig. Es ging um tausende Menschen. Damals am 27. Februar 1943.
Sie haben die Aktion am 27. Februar 1943 als letzte große Deportationsaktion auch hier in Berlin. Diese Aktion war nicht, wie es auch manchmal zu lesen ist, kurz davor beschlossen worden, sondern die Vorbereitungen dafür, die Berliner Jüdinnen und Juden aus der Rüstungsindustrie herauszunehmen, zu deportieren und zu ermorden, war bereits im Herbst 1942 gefallen. Man hatte aus unterschiedlichen Gründen aber erst im Februar 1943 die Aktion durchführen können. Und wir gehen heute davon aus, dass es insgesamt zwischen 8.000 und 10.000 Berliner Jüdinnen und Juden sind, die von der Gestapo in diesen Tagen im Rahmen einer sogenannten Großaktion zusammengetrieben worden sind, aus den Betrieben geholt worden sind und in mehrere Sammellager in der Stadt gebracht worden sind. Und dazu gehörten auch mehrere hundert, möglicherweise bis zu 2000 Menschen, die in das Sammellager in der Rosenstraße gebracht worden sind. Jüdinnen und Juden, die in sogenannter privilegierter Mischehe, ein pervertierter nationalsozialistischer Ausdruck, lebten.
Was hieß das genau?
Privilegierte Mischehe meint, dass sie als Jüdin oder als Jude mit einem Arier oder einer Arierin, ich kann gar nicht so viele Anführungsstriche machen, wie ich an dieser Stelle machen müsste, verheiratet waren. Diese sogenannten privilegierten Mischehepartner, die jüdischen Mischehepartner, waren durch ihren arischen Partner vor der Deportation geschützt und sollten nicht deportiert werden. Aber dieser Personenkreis wurde auch in die Großaktion im Ende Februar 1943 einbezogen, weil man ihren Status noch einmal überprüfen wollte, ob es sich auch wirklich um Jüdinnen oder Juden handelte, die noch einen Partner hatten, die also noch in dieser privilegierten Mischehe lebten, oder ob man sie mit in den laufenden Deportationsprozess, vermutlich nach Auschwitz, mit einbeziehen konnte.
Das heißt, da wurde behördlich überprüft in einem Gebäude, was eigentlich eine jüdische Einrichtung war in Berlin-Mitte.
Ja, Sie haben hier viele Wohlfahrtseinrichtungen und es ist ja so gewesen, dass etwa auch Eichmanns Dienststelle in der Kurfürstenstraße 116 ein beschlagnahmtes sogenanntes jüdisches Gebäude gewesen ist. So ist es auch in der Rosenstraße gewesen. Ziel war aber auch daneben noch, dass sie aus dem Kreis jener privilegierten in privilegierter Mischehe Lebenden, dass sie dort dann wiederum auch die nach Berufsgruppen noch einmal durchprüfen wollten, um dann perfide Planungen, wirklich bis zum letzten Punkt, Angehörige oder Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde zu Berlin, die natürlich so längst nicht mehr hieß, die dann in den Deportationsprozess einzubeziehen und durch diese Ehepartner aus den privilegierten Mischehen zu ersetzen. Das heißt, man sollte so viele ungeschützte Juden wie nur möglich deportieren und ermorden.
Nun passierte das aber nicht so, wie die Nazi-Administration, wie die Herren an den Schreibtischen, denn die waren es vor allen Dingen, sich das so vorgestellt haben, sondern es sammelten sich plötzlich Angehörige vor den Türen dieser Verwaltung.
Sie haben die Situation angesprochen. Wir sind in Deutschland 4 Wochen oder 6 Wochen nach den Ereignissen von Stalingrad. Wir sind in einem Deutschland, das im vierten Kriegswinter quasi steht. Man weiß auch in Berlin, dass schon ja, 40.000 Jüdinnen und Juden deportiert worden sind. Und man, wenn man auch nichts Genaues weiß, so kann man sich das Schicksal doch ungefähr vorstellen, dass es diejenigen, die aus Berlin weggebracht worden sind, dass die kein positives Schicksal erwarten würde. Sie haben jetzt in dieser Großaktion, der Name Fabrikaktion entstand übrigens erst nach 1945, die Nationalsozialisten nannten es eine Großaktion, haben sie, dass die Gestapo und die Polizei mit Gewalt, mit brutaler Gewalt in Betriebe eindringen, in Wohnungen eindringen, die Leute zusammentreiben, in drei oder vier sogenannte Sammellager in Berlin bringen und die hier vor der Deportation unter unwürdigsten Umständen zusammenfassen.
Das war aufgefallen, das haben alle mitbekommen.
Selbstverständlich, das spielte sich auf offener Straße hier ab. Aber es waren nicht die Berlinerinnen und Berliner, die dagegen aufstanden, sondern es waren die Familienangehörigen, die sich in der Rosenstraße versammelten. Es waren die sogenannten arischen Familienangehörigen, die etwas über das Schicksal meistens ihrer Männer entsprechend dann erfahren wollten, die natürlich voller Angst und Zorn waren, vor allen Dingen aber voller Angst, weil sie eben auch befürchteten, ihre Männer würden in die Deportationen mit einbezogen werden. Sie dürfen sich das, was sich in der Rosenstraße abspielt, nicht mit einer heutigen Demonstration vergleichen. Die Zeitzeuginnenberichte und Zeitzeugenberichte weichen zum Teil sehr voneinander ab. Wir können davon ausgehen, dass es in diesen Tagen um den 27. Februar immer wieder kleinere Gruppen waren, 150 Personen, 200 Personen, die sich dort zu einem stummen Protest versammelt haben.
So eine Art Mahnwache, würde man heute sagen? Oder wie war das? Oder war das ein offener, deutlicher Protest mit Schildern, mit Äußerungen?
Nein, Sie können sicher sein, wenn es ein Protest mit Schildern gewesen wäre, wäre die Polizei oder Gestapo in wenigen Minuten da gewesen. Es ist vergleichbar vielleicht, wenn Sie sich erinnern an die Jahre der Militärdiktatur in Argentinien auf der Plaza del Mayo, wo die Mütter und Großmütter versuchten, auch Informationen über ihre verschollenen Familienangehörigen zu haben. Es war der Versuch der Angehörigen, etwas über das Schicksal ihrer Männer herauszubekommen. Sie versammelten sich dort. Dieses waren auch größere Gruppen. Dies war ein stummer Protest. Vielleicht mag mal der eine oder andere Aufruf erschollen sein. Aber Sie dürfen es sich nicht als einen heutigen Demonstrationsmarsch mit Schildern, Plakaten, Transparenten und ähnlichen Dingen vorstellen.
Aber die Frauen waren da.
Die Frauen waren da und es ist ein ungeheurer Mut gewesen, den die Frauen bewiesen haben. Übrigens auch die Frauen, die ihre Kinder ja zum Teil auch mitbrachten. Es ist ein ungeheurer Mut, der erforderlich war, denn sie waren ja vor dem Risiko, dass auch sie plötzlich jetzt verhaftet werden würden und einer Sanktion der Gestapo ausgeliefert werden würden. Das wussten sie ja nicht, was ihnen passieren würde. Sie standen also dort, das wechselte, denn sie mussten natürlich sowohl auch noch ihren Haushalt versorgen, sie mussten ihrer Arbeit nachgehen. Aber es ist so, dass in den Tagen nach dem 27. Februar immer wieder größere Aufläufe dort in der Rosenstraße zu betrachten waren.
Sie haben von Zeitzeuginnen gesprochen, daher weiß man viel über diese Aktion. Natürlich stand da nichts in irgendwelchen Zeitungen, da kam nichts im Rundfunk dazu. Was wurde denn an den Schreibtischen oben hinter den Fenstern von den Nazis gedacht?
Wenn wir über die Schreibtische oder über die Nazis, die beteiligt waren, sprechen, Sie können davon ausgehen, dass die endgültigen Entscheidungen zur Entfernung der Juden aus dem Berliner Produktionsprozess, dass diese im Herbst 1942 von Hitler und Himmler gefällt worden waren, dass es nicht auf Berlin beschränkte, sondern es war eine reichsweite Aktion, die durchgeführt werden sollte. Die Nazis zogen ihr Ding durch. Und die Berichte derer, die aus der Rosenstraße zurückgekommen sind, der Männer, die freigelassen worden sind, machen deutlich, dass alle geschlagen worden sind, schlecht behandelt worden sind. Es gab keine vernünftige Nahrung in den Tagen, in denen sie dort gewesen sind. Also es wurden alle 8.000 bis 10.000 in einen Topf geworfen, was die Behandlung, die miserable Behandlung durch die Nationalsozialisten anging. Dann kamen Überprüfungen, dann wurden diejenigen, die in privilegierter Mischehe lebten, freigelassen, schon bereits ab dem 1. März wieder. Und die anderen entsprechend dann zum großen Teil nach Auschwitz deportiert.
Kann man sagen, dass diese Aktion der Frauen, dieser Protest über Tage, der deutlich wurde, den ja auch viele Leute dann mitbekommen haben, zumindest die Menschen in Berlin-Mitte, dass der ein Erfolg war?
Sie können Widerstand gegen den Nationalsozialismus grundsätzlich nicht am Erfolg messen. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland ist immer nur von einer verschwindend kleinen Minderheit geleistet worden. Die Menschen in Deutschland sind mit dem Nationalsozialismus gegangen, haben sich an den Verbrechen beteiligt oder standen als Zuschauer abseits. Und es waren immer nur ganz wenige, die sich gewehrt haben. Diejenigen, die sich hier in der Rosenstraße gewehrt haben, das ist insofern etwas Exzeptionelles, etwas wirklich Großartiges, weil sie nichts Vergleichbares haben. Sie haben auch bei anderen Deportationsaktionen in anderen Städten nicht, dass in dieser Zahl Menschen zusammengekommen sind und versucht haben, etwas über das Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren und zu versuchen, dort in einer Form stummen Protests etwas zu erreichen. Die Frage des Erfolgs stellt sich für mich an dieser Stelle nicht, sondern für mich ist das Zeichen, dass sich die Frauen und Kinder zusammengefunden haben und dort an dieser Stelle gestanden haben. Ein Druck auf die Nationalsozialisten oder dass es erfolgreich gewesen wäre, das ist eher eine nachträgliche Konstruktion, die viel mit unserem Wunsch zu tun hat, dass es doch Aktionen gegen den Nationalsozialismus gegeben hätte, die erfolgreich Protest möglich gemacht hätten.
Heute steht ja eine Figurenskulptur da in der Rosenstraße, wenn man so will, ein bisschen ab vom großen Verkehr, vielleicht auch vom Strom der Touristen, die sich die Mitte, die sich den Alexanderplatz angucken oder das alte Stadtviertel da drumherum. Und gleichwohl ist das sehr imposant und da wird man noch so ein bisschen eingeführt, dass es in die Situation, dass es Menschen waren. Es war nicht einmalig, sondern die sind dort geblieben. Die haben das auch ganz schlicht überlebt, das haben Sie schon angedeutet. Niemand von denen wurde belangt oder tatsächlich auch dann einkassiert, in Anführungsstrichen?
Nein, und ich denke, dass wenn wir an die Rosenstraße erinnern und Sie sprechen dieses Denkmal an, dann ist das ja nicht nur ein Denkmal für die Demonstrationen, die stattgefunden haben und für die Menschen, die sich dort versammelt haben, sondern für mich ist es immer genauso auch die Erinnerung an die vielen Demonstrationen und Proteste, die eben nicht stattgefunden haben. Die Deutschen haben nicht demonstriert, als ihre jüdischen Nachbarn und Nachbarinnen deportiert worden sind. Da ist kein Protest gekommen. Und auch hier war es der Protest, der unmittelbar betroffen der Frauen und Kinder, die versuchten, ihre Männer frei zu bekommen beziehungsweise etwas über das Schicksal ihrer Männer zu erfahren. Das ist das wirklich Exzeptionelle, dass es auch hier zeigt, es war möglich. Wir haben auch andere Aktionen, andere Protestformen Einzelner, die sich gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung gewandt haben und die dann trotz der Tatsache, dass sie etwas getan haben, unbehelligt geblieben sind. Das Regime wollte auch zu diesem Zeitpunkt keine großen Aktionen in irgendeiner Form haben, dass Aufmerksamkeit eben darauf gelenkt hätte in der Öffentlichkeit, dass hier tatsächlich noch etwas passiert.
Es gibt das Denkmal, es gab einen Film vor über 20 Jahren dazu. Es wird also erinnert, auch Sie tun das heute, Herr Professor Tuchel, hier im Vis-à-vis des RBB 24 Inforadio. Aber sollte man nicht einzelne Schicksale vielleicht doch nochmal hervorheben und diese Menschen auch zu, kann ich ruhig sagen, Heldinnen machen? Sie sind ja auch mit in der Leitung der anderen Gedenkstätte Stille Helden. Ist das wichtig für uns, das so zu verstehen, oder reicht Ihnen das zu sagen, es gab eine Gruppe, es gab diesen Widerstandsgeist?
Wenn wir die Situation des Jahres 1943, der ersten Monate des Jahres 1943 betrachten, dann haben Sie eine verstärkte Repressionspraxis der Nationalsozialisten, Sie haben Härteurteile des sogenannten Volksgerichtshofs. Am 22. Februar 1943 sind in München Hans und Sophie Scholl und Christoph Prups zum Tode verurteilt worden. Es ist also eine neue Welle der Repression, die nach Stalingrad durch das Land reist. Und in dieser Situation haben Sie hier in Berlin mutige Frauen, die aufstehen und etwas gegen den Nationalsozialismus unternehmen. Nochmal, das ist einzigartig, weil es uns eben auch vor Augen führt, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn sich mehr mutige Menschen zusammengefunden hätten. Ich kann mir aber leider die Vergangenheit nicht so zurechtschneiden, wie ich sie gerne hätte. Selbstverständlich, ich habe keinerlei Schwierigkeiten mit dem Begriff des Helden oder der Heldin, die ungeheuren Mut bewiesen haben. Und für mich hängt das nicht vom Erfolg der Aktion ab, sondern von der Tatsache, dass sich diese Frauen mit ihren Kindern oder alleine dorthin gestellt haben und nicht einzeln, sondern in Gruppen versucht haben, etwas gegen den Nationalsozialismus zu tun. Nochmal, es zeigt uns, wie wenige sie waren und es zeigt uns aber auch, was möglich gewesen wäre. Ich gehe jetzt nicht in kontrafaktische Geschichtsdarstellungen, den Gefallen tue ich auch dem RBB nicht, sondern sage, ja, gucken wir uns die Frauen der Rosenstraße an, bewerten wir sie nicht nach dem, was wir auch im Film oder an anderen Punkten an nachträglicher Stilisierung haben, sondern bewerten wir ihren Mut aus der Zeit, in der Zeit, im Februar und Anfang März 1943.
Auch heute sind solche Akte möglich, sie sind auch da, man muss nur hinschauen.
Wenn Sie schauen, wie sich Proteste gegen Gewalt überall auf der Welt entwickelt haben, dann haben sie selbstverständlich auch in den Diktaturen der Zeit danach, Argentinien hatten wir eben schon erwähnt, Protestaktionen, wenn sie sich die weißrussische Oppositionsbewegung ansehen, die maßgeblich von Frauen getragen wird. Im letzten Jahr hat eine weißrussische Oppositionspolitikerin hier in Berlin zum 20. Juli gesprochen, was leider weitgehend unbeachtet blieb. Wenn Sie sich den Protest der Frauen im Iran angucken, dann haben Sie dort politische Proteste, die heute eine andere politische Dimension haben, die wir heute auch in anderen politischen Formen sehen können. Was uns aber das Beispiel der Frauen von der Rosenstraße zeigt, ist wieder einmal, es war auch in einer Diktatur möglich, politisch zu handeln und seinen Handlungsspielraum zu nutzen. Und wenn ich als Frau vor der Tatsache stand, dass mein Mann von der Gestapo abgeholt worden ist und ich nicht weiß, was mit ihm werden wird, und ich mich dann vor das Gefängnis stelle, in dem mein Mann sitzt und es sind andere Frauen dabei, dann ist das, ich kann es nur noch einmal wiederholen, ein Akt unvorstellbaren Mutes.
Vielen Dank für das Gespräch, Johannes Tuchel.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.